Liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz an diesem Freitag mit Regierungssprecher Steffen Hebestreit und den Sprecherinnen und Sprechern der Bundesministerien. Schön, dass Sie alle da sind. Wir beginnen wie immer freitags mit den öffentlichen Terminen des Bundeskanzlers in der kommenden Woche und dann gibt es auch eine aktive Mitteilung vom Herrn Fischer und dann kommen wir zu Ihren Fragen. Hebestreit, bitte.
Ja, und wir sind in between governments, wenn man so will, überschaubar. Aber ich komme auf Mittwoch, den 12. März, zu sprechen. Dort tagt bereits um 10 Uhr das Kabinett unter Leitung des Bundeskanzlers. Anschließend wird der Bundeskanzler gegen 11.30 Uhr im Bode-Museum in Berlin das neue Abkommen zwischen Bund und Ländern zur Finanzierung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz unterzeichnen. Auf das Abkommen haben sich Bund und die Länder im Zuge der Stiftungsreform geeinigt, über die wir hier auch schon in der Regierungspressekonferenz berichtet haben. Um 12 Uhr wird der Bundeskanzler dann den Präsidenten des Europäischen Rates, Antonio Costa, in Berlin empfangen. Das Treffen dient vor allem der Vorbereitung des nächsten regulären Treffens des Europäischen Rates am 20. und 21. März in Brüssel. Im Anschluss an das Gespräch ist eine gemeinsame Pressekonferenz vorgesehen, wenn ich das so richtig überschlage, etwa auf der Höhe 13.30 Uhr. Dann am frühen Nachmittag wird gegen 15 Uhr der Bundeskanzler am Festakt der Friedrich-Ebert-Stiftung teilnehmen und eine Rede halten. Anlass ist der 100. Geburtstag der Friedrich-Ebert-Stiftung und seine Rede steht unter dem Titel Demokratie und Gerechtigkeit stärken in einer polarisierten Gesellschaft. Der Festakt kann über den Veranstalter im Livestream verfolgt werden. Soweit die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers, die ich heute schon berichten kann.
Okay, jetzt gibt's sehr konkret zu den Terminen technische Fragen oder so. Ich würde jetzt sagen, dass wir jetzt nicht anknüpfen, Costa, und dann das ganze Europa-Thema machen. Das haben wir dann gleich drauf. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Sie haben konkret.
Ja, Nico Fechner, DTS. Ich hätte nur eine Frage auch zu den Terminen eben des Bundeskanzlers. Wird der in der nächsten Woche bei der geplanten Bundestagssitzung teilnehmen und eventuell eine Regierungserklärung abgeben?
Also er wird teilnehmen an der Bundestagssitzung, das ist natürlich selbstverständlich. Von einer Regierungserklärung dazu ist mir nichts bekannt.
Danke. Dann Herr Fischer, bitte.
Ja, guten Tag. Wir beobachten die jüngsten Entwicklungen in Bosnien-Herzegowina und insbesondere in der Teilrepublik Republika Srpska mit großer Sorge. Die vier letzte Woche von der Nationalversammlung der Republika Srpska verabschiedeten Gesetze stellen einen massiven Angriff auf die verfassungsmäßige Ordnung des Landes dar. Die dort vorgesehene weitgehende Aufhebung der Zuständigkeit gesamtstaatlicher Polizei- und Justizbehörden sowie der Angriff auf zivilgesellschaftliche Akteure gefährden die Zusammenhalt, die Sicherheit der Menschen vor Ort. Wir appellieren an alle internen wie externen politischen Akteure, die Souveränität, territoriale Integrität und die Unabhängigkeit des Staates Bosnien und Herzegowina zu wahren. Mehrere Mitglieder des Friedensimplementierungsrates haben sich gestern Abend auch bereits klar dazu geäußert. Das zeigt, dass sich Bosnien-Herzegowina auf seine internationalen Partner verlassen kann. Gestern Abend hat auch der UN-Sicherheitsrat in New York getagt. Wir begrüßen die Bekräftigung der Friedensordnung von Dayton, den Wunsch nach Frieden und Stabilität und die Garantie der territorialen Integrität durch unsere Partner im UN-Sicherheitsrat und unterstützen den hohen Repräsentanten bei der Wahrnehmung seiner durch das Friedensabkommen von Dayton verliehenen Aufgaben. Und, das ist wichtig, wir behalten uns vor, weitere konkrete, auch personenbezogene Sanktionen mit unseren Partnern abzustimmen, um auf die veränderte Sicherheitslage in der Republika Srpska zu reagieren. Vielen Dank.
Danke, Herr Fischer. Thema Bosnien-Herzegowina, Republika Srpska. Gibt es dazu Fragen? Das ist jetzt nicht der Fall. Dann kommen wir zu den allgemeinen Themen. Und ich habe eben gesehen, es gibt erwartungsgemäß viele Fragen im Nachgang des Gipfels gestern. Herr Sambale fängt an.
Herr Hebestreit, vielleicht könnten Sie uns noch einen kleinen Einblick geben, wie man gestern versucht hat, vielleicht Ungarn doch noch an Bord zu holen. Und welche Hoffnung hat die Bundesregierung, dass das kurzfristig noch klappen könnte?
Der Bundeskanzler, der gestern am späten Abend in Brüssel noch eine Pressekonferenz gegeben. Da spielte die Frage auch schon mal bedingt eine Rolle. Das ist ja kein neues Verhalten von Ungarn. Insofern hat man einen Weg gefunden, mit der Zusammenfassung des Ratspräsidenten, der sich dann 26 Länder angeschlossen haben. Erstmal hat das außer der Tatsache, dass Ungarn eine andere Position hat, da keine Auswirkungen auf das Agieren der Europäischen Union. Insofern kann man damit umgehen. Grundsätzlich ist man aber ständig im Gespräch, auch mit dem ungarischen Premierminister, um eine konstruktive Rolle Ungarns in dieser ganzen Phase zu bewirken. Die Situation ist, wie sie ist, aber man kann damit umgehen.
Und vielleicht eine Nachfrage noch. Wie sahen die Kontakte zwischen dem Bundeskanzler und dem wahrscheinlich nächsten Kanzler Merz gestern konkret aus?
Meines Wissens war vorgestern der Kontakt, das war das Gespräch im Bundeskanzleramt, da hat man sich über die Themen unterhalten, ausgetauscht und dann war Herr Merz gestern meines Wissens auch in Brüssel, beziehungsweise schon vorgestern Abend und dann gestern Vormittag und der Bundeskanzler seit gestern Vormittag in Brüssel, da gab es meines Wissens keine engeren Kontakte. Sie waren so verblieben, sollte es nötig werden, dann tritt man in Kontakt. Es ist nicht nötig geworden, insofern musste man das nicht. Ich glaube, man merkt ja auch, wie einheitlich die Position, die Deutschland einnimmt, dort vertreten worden ist, sowohl von Bundeskanzler Scholz als auch das, was ich wahrnehme vom Oppositionsführer.
Auch interessant.
Kein Second Screen, aber Second
Spur. Okay, wir machen weiter. Herr Fechtner, Herr Hönig und Sie sind dran. Bitte.
Genau, ich hatte jetzt auch noch mal eine Nachfrage zu Ungarn. Könnten Sie grob beschreiben, wie jetzt der direkte Draht zwischen Berlin und Budapest derzeit ist?
Ja, wir arbeiten mit allen unseren Partnern in der Europäischen Union zusammen. Wir sprechen mit ihnen, man ist auf verschiedensten Ebenen unterwegs. Aber wenn Sie darauf anspielen, ob es gestern die Idee gegeben hat, dass Herr Orban einen Kaffee trinken geht bei einer bestimmten Abstimmung, das war dieses Mal nicht der Plan.
Vielleicht dann noch die Nachfrage, gibt es irgendwelche speziellen Anstrengungen, um vielleicht Ungarn eben auf die Seite der anderen EU-Staaten wieder zu ziehen?
Na, wir sprechen schon alle zusammen in der Europäischen Union, angefangen vom Ratspräsidenten, aber auch von den wichtigen, einflussreichen EU-Mitgliedern immer wieder mit Ungarn. Und wir müssen aber auch feststellen, dass da gewisse Dinge anders, unterschiedlich bewertet und gesehen werden. Und trotzdem ist es bislang so, dass wir immer zu einer Einigung gekommen sind, die Europäische Union in ihrem Handeln nicht eingeschränkt hat. Und das ist dann, glaube ich, erstmal eine gute Nachricht.
Herr Hönig.
Herr Hebelstreit, es gibt ja jetzt den Plan, 800 Milliarden Euro zur Verteidigung in der EU zu mobilisieren. Vielleicht können Sie mal erklären, also wie viel Geld würde denn dann auf Deutschland entfallen und wie hängt das zusammen jetzt mit dem Plan, mit den Plänen in Deutschland mehr für die Verteidigung auszugeben?
Grundsätzlich ist es so, erstmal ist das bis zu 800 Milliarden, das wäre die Obergrenze und dann sind das zinsvergünstigte Kredite, die möglich werden. Die Bundesrepublik Deutschland ist in der günstigen Lage, sich deutlich günstiger am Kreditmarkt Geld aufnehmen zu können, als es die Europäische Union insgesamt kann. Insofern ist es oft so, dass dann die Bundesrepublik Deutschland keine Kredite in Anspruch nimmt. Der Vorteil in dieser Situation, die wir jetzt oder in den Plänen, die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen vorgeschlagen hat, ist, dass gewisse Kredite dann nicht auf die Verschuldungskriterien angerechnet werden. Das ist ja etwas, was jetzt gerade im Zuge der Sondierungsgespräche miteinander besprochen worden ist und jetzt auch noch in den nächsten Tagen vor Ende der Legislaturperiode vom Deutschen Bundestag entschieden werden soll, nämlich dass das auch in Deutschland so gesehen wird, nämlich dass alles, was über 1% der Verteidigungsleistung sind, nicht auf unsere Schuldenregel angerechnet werden soll. Und wenn das so ist, ist das eigentlich ein Nachvollziehen. Und insofern profitiert Deutschland davon, dass die anderen EU oder viele andere EU-Mitglieder in ihre Verteidigung investieren können. Wir selber haben die fiskalische Kraft, das aus eigenen Mitteln zu tun.
Bitte.
Danke, Ivo Tuchel, NHK. Herr Hebestreit, das war im Prinzip auch meine Frage, wenn ich dabei nochmal nachfragen darf. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Der Bundeskanzler hatte sich ja gestern Abend oder Nacht auch dahingehend geäußert, dass eine verfassungsändernde Mehrheit notwendig sei, um diese Milliarden zu mobilisieren. Habe ich das richtig verstanden, dass im Prinzip dann die Zusage, die gestern, also die Deutschland gestern auf der EU, auf dem Gipfel gemacht hat, davon abhängig ist, dass dieses Agreement, was jetzt im Gespräch ist, stattfindet?
Nein. Also ich glaube, da müssen wir zwei Ebenen unterscheiden. Das eine ist die nationale Ebene, über die ich jetzt zum Schluss geredet habe. Das ist das, was die Sondierenden vorgestern, Dienstag war es, glaube ich, Dienstagabend vorgetragen haben. Dafür braucht es eine verfassungsändernde Mehrheit, um die Regeln der Schuldenbremse an dieser Stelle zu ergänzen, zu erweitern. Das, was auf europäischer Ebene diskutiert worden ist, wäre ein Nachvollziehen. Insofern könnte sich Deutschland, hätte da gar keine Einwände gegen, weil es ja selber national auch solche Pläne hegt, hat sich aber nichts mit einer verfassungsändernden Mehrheit in Deutschland zu tun. Das sind parallele Stränge, aber die nicht voneinander abhängen.
Ich muss noch mal nachfragen, ich habe es immer noch nicht wirklich verstanden. Das Grundgesetz hat ja im Moment noch diese Schuldenbremse.
Ja.
Und die ist ja noch nicht über 1% des Verteidigungsbudgets auch ausgehebelt. Wo soll das Geld dann herkommen?
Deutschland würde gar kein Geld in diesem Falle geben für das Europäische. Das wird ja so installiert, dass es den Headroom ausnutzt, also die Verschuldungsmöglichkeit, die die EU-Kommission im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung der Europäischen Union zur Verfügung hat. Diese Gelder werden genutzt als Kredite und als Absicherung dieser Kredite. Da haftet Deutschland dann mit dem üblichen EU-weiten guten Viertel, was auf Deutschland entfällt. Aber es ist kein eigenes Geld, was Deutschland da hineinbringen müsste in diesem Fall, außer es gibt Ausfälle. Während das, was wir auf nationaler Ebene tun, sind Gelder, die wir aufnehmen müssen, um sie in die Verteidigungsinfrastruktur, in die Verbesserung und Ausbau unserer Verteidigung zu stecken. Und da kann man die Schuldenregel, oder da sind die Pläne jetzt, sich mehr Möglichkeiten zu schaffen, auf dass gewisse Ausgaben dann nicht mehr der Schuldenregel unterliegen, was dann ja die Grenzen ansonsten eng zieht. Das ist ja der Hauptgrund dafür gewesen, dass diese Regierung, für die wir jetzt noch sprechen, seit Anfang November eine Minderheitsregierung ist und es vorzeitige Bundestagswahlen gegeben hat, weil man eben den Haushalt 2025 nicht zusammengekriegt hat.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Weitere Fragen zu diesem Thema. Wir sind EU-Gipfel, bitte.
Ja, Herr Bestreit, gestern Präsident Macron hat Putin als Imperialist, Revisionist bezeichnet. Teilt diese Meinung auch die Bundesregierung?
Also ohne jetzt die einzelnen Worte immer genau zu übernehmen, hat auch der Bundeskanzler schon von einem imperialistischen Kurs des russischen Präsidenten gesprochen. Ich glaube, wie der russische Präsident agiert hat in den letzten 3 Jahren, ist uns allen schmerzlich bewusst geworden. Und das haben wir auch nie mit Kritik gespart. Und insofern ist das, glaube ich, eine Position, die der französische Präsident jetzt artikuliert hat, die viele andere EU-Staats- und Regierungschefs auch schon artikuliert haben.
Und was ist schlimmer jetzt, ein Machthaber Putin oder ein Machthaber Trump? Oder gibt es Unterschiede?
Ich würde mich in den internationalen Beziehungen immer vor Vergleichen hüten. Und ich würde auch an dieser Stelle sagen, gucken Sie das, was in der Ukraine seit mehr als 3 Jahren passiert. Gucken Sie in andere Ecken des Umfeldes, in denen Russland tätig ist. Und dann kriegen Sie vielleicht eine Antwort auf Ihre Frage.
Frau Gerhäuser und dann Frau Jecke.
Genau, also wir haben im Deutschlandtrend gesehen, Herr Hebestreit, dass das Vertrauen in die USA bei den Bürgerinnen und Bürgern massiv nachgelassen hat. Das sind andere Partner, werden noch wertgeschätzt, Franzosen, Briten, die USA, nur noch 16% ist da das Vertrauen. Wie würden Sie denn Ihre Prozente angeben, wenn Sie sagen, wir vertrauen der US-Regierung?
Ich vertraue der amerikanischen Regierung zu einem hohen Prozentsatz, aber das ist völlig unerheblich. Genauso das, was Sie ja, wenn Sie den Deutschland-Trend zitieren, das ist ja eine Momentaufnahme, die natürlich auch völlig nachvollziehbar ist, da wir im Augenblick es mit einer Administration in den Vereinigten Staaten zu tun haben, die anders agiert als Administrationen vor ihr. Und das sorgt für Irritationen. Und trotzdem ist es ja an uns allen, die wir jetzt in dem Fall der Bundesregierung beziehungsweise denen, die dieser Bundesregierung dann nachfolgen, auch mit dieser Regierung in den Vereinigten Staaten ein gutes Miteinander hinzukriegen. Der Bundeskanzler hat immer wieder darauf verwiesen, dass das transatlantische Fundament ein starkes ist, dass wir mehr als 75 Jahre enge Freundschaft und Partnerschaft haben und dass wir alles dafür tun, dass dieses Fundament auch weiter trägt. Das ist aber nicht, und ich bin lang genug dabei, um mich auch an Zeiten zu erinnern, in denen es auch schon Irritationen gegeben hat. Die hat man immer auf kürzerem oder längere Phase auch wieder ausräumen können. Und wir folgen da einem ganz konstruktiven Ansatz. Und gleichwohl sehen wir ja auch, dass Europa sich in diesen Wochen zusammenfindet sich auf noch eigenere Beine stellt, wenn es dieses schräge Bild denn gibt, die Verteidigung verstärkt, die Zusammenarbeit intensiviert und vielleicht manches, was in normalen Zeiten an nationalen Vorbehalten noch ist, im Augenblick nicht zum Tragen kommt, sondern man da doch sehr stark an einem Strang zieht. Und das ist ja auch der Teil, der insgesamt vielleicht das Gute an der aktuellen Entwicklung ist, nämlich dass Europa die Herausforderung, die sich ihr stellt, bereit ist anzugehen. Und das war das Gefühl, was man gestern in Brüssel hatte. Das war das Gefühl, was man am Sonntag in London bekommen konnte und auch an den Treffen, die es davor in Paris und in Brüssel gegeben hat. Und in nicht weniger als 2 Wochen ist der nächste EU-Gipfel, ein regulärer EU-Gipfel. Und da wird das womöglich auch wieder zum Tragen kommen. Und womöglich ist man dann auch schon mit Entscheidungen weiter, als man das bisher ist.
Aber dann verstehe ich das richtig, dass Ihre Momentaufnahme dann im Moment so ungefähr bei 60% liegt.
Ich habe, Sie können es gar nicht richtig verstanden haben, da ich gar keine Zahl genannt habe. Und ich persönlich bin sowieso grundsätzlich zuversichtlich, wie Sie wissen.
So, Frau Jeckel und Herr Krämer.
Herr Bestritt, ich finde diesen Imperialismusbegriff, der jetzt wieder verwendet wird, ganz interessant. Ist der Imperialismus das Problem oder ist nur der Imperialismus, an dessen Seite wir nicht stehen, das Problem? Oder würden Sie sagen, die USA betreibt keinen Imperialismus?
Ich würde mich, auch wenn mein politikwissenschaftliches Studium schon ein bisschen zurückliegt, jetzt darauf nicht einlassen wollen, auf die genaue, das Labeln dessen, was wir erleben, sondern ich würde auf das ganz Konkrete gehen. Es gibt Regeln in der Welt, auf die hat man sich verständigt. Eine der wichtigsten Regeln für den Frieden in Europa in den letzten 75 Jahren war, dass Grenzen nicht mit Gewalt verschoben werden dürfen. Das hat der russische Präsident mit seinem Überfall auf die Ukraine getan. Und wir haben uns an die Seite der Ukraine gestellt, um das ihr in der territorialen Integrität und Souveränität sie dabei zu unterstützen. Und als es andernorts auch Äußerungen gegeben hat, die man so interpretieren könnte, dass dort auch Grenzen nicht mehr so akzeptiert werden könnten, wie man sie miteinander vereinbart hat, hat sich der Bundeskanzler im Bundeskanzleramt postwendend vor die Presse gestellt und auch daran erinnert, dass das für jeden gilt und zu jedem Zeitpunkt und nicht nur für Einzelne zu einzelnen Zeitpunkten.
Also geht es vor allem um Rechtsbruch, der nicht in unserem Sinne ist und nicht um Imperialismus als solches.
Das Schöne ist, ich darf schildern, was ich schildere und Sie dürfen Ihre Schlüsse ziehen.
Herr Krämer.
Herr Scholz hatte beim Gipfel auch gesagt, dass die 3 Milliarden Ukraine Militärhilfe in den nächsten Wochen fließen soll. Gibt es dazu bereits einen Beschluss der gesamten Regierung?
Ich glaube, der Regierungssprecher hat das vorgestern so ähnlich hier schon von dieser Stelle vorgetragen und der Bundeskanzler hat gestern auf eine Nachfrage dazu gesagt, nochmal, was war der Punkt, dass die überplanmäßigen Ausgaben der Übel, die 3 Milliarden für die Ukraine, die hat er bislang deswegen dem nicht zugestimmt, weil er gesagt hat, dann wird das Loch, das wir nicht füllen können, noch größer und das wird dann eine neue Regierung vor noch größere Probleme stellen, außer sie findet einen Weg, dieses Loch zu schließen. Jetzt sieht es so aus, als fände die künftige Regierung einen Weg, dieses Loch zu schließen, indem wir nämlich die Sondervermögen bzw. Ausnahmen von der Schuldenregel, was Verteidigungsausgaben angeht, das Sondervermögen, was es für Infrastruktur geben soll oder so. Und insofern sind die Sorgen dann beantwortet und dann hätte, Konjunktiv, der Bundeskanzler da auch keinerlei Vorbehalte, diese weiteren Gelder für die Ukraine jetzt schon, also vorzeitig, zur Verfügung zu stellen. Allerdings muss diese Finanzierung stehen. Und das werden wir ja in der nächsten Woche dann erleben, wie weit die Sondierenden dann gekommen sein werden, beziehungsweise wie der Deutsche Bundestag die Pläne der Sondierenden betrachtet.
Das heißt, das Geld kann erst dann nach dem Beschluss am 18. März frühestens fließen.
Ich habe den Bundesminister der Verteidigung so verstanden, dass er mit Ende März rechnet. Und ich würde sagen, dann scheint sich das so einordnen zu können in die Chronologie.
Weitere Fragen zu dem Themenkomplex sehe ich nicht. Dann können wir zu anderen Themen kommen. Herr Safelberg fängt an. Und dann sind Sie, oder habe ich Sie jetzt übersehen? Sie hatten zu dem Thema noch eine Frage, glaube ich. Hm? Genau. Ja, dann hängen wir das noch mit dran und dann kommt Herr, macht Herr Safelberg den Themenwechsel.
Genau. Also zurück zum Thema USA, und zwar angesichts der quasi abnehmenden Verlässlichkeit, sage ich mal, der USA als Partner. Wie blicken denn BMVG und vielleicht auch die gesamte Bundesregierung auf bestimmte zentrale Rüstungsprojekte, also Thema F-35? Gibt es da vielleicht Sorge, dass man bei der US-Administration in Ungnade fällt, dass man dann zum Beispiel abgeschnitten ist von Ersatzteilen? Genau, wie schaut man darauf?
So, jetzt haben Sie es. Also für unseren Bereich kann ich von keinen Einschränkungen oder keiner Belastung auf der Arbeitsebene, auf unserer Ebene, jetzt im operativen Bereich, Truppe, Beschaffung sprechen. Es sind aktuell keine Anpassungen, keine Änderungen bei Beschaffungsvorhaben geplant. Und das ist der Stand.
Aber trotzdem steht das ja im Raum, oder es ist vielleicht eine Möglichkeit, die man absehen muss. Also der Zulauf der Systeme dauert ja auch noch ein bisschen. Muss man das vielleicht nochmal überdenken?
Also bei unseren Beschaffungsvorhaben steht immer eins im Vordergrund, das ist die Einsatzbereitschaft, auch unter ändernden Rahmenbedingungen. Und wir gehen ganz klar davon aus, weil auch wir keine anderen Anzeichen haben, dass alle Bedingungen, die dort im Rahmen der Beschaffungsvorhaben abgestimmt wurden, sehr intensiv und sehr eng und sehr gut abgestimmt wurden, mit allen, unabhängig von diesem Fall, also mit allen Ländern oder mit Industrie, wo es Beschaffungsvorhaben gibt, dass diese auch erfüllt werden.
Herr Fechtner dazu noch.
Genau, jetzt hatte ich auch gerade noch eine Frage zum Thema USA, und zwar eine Frage zum Zollstreit. Jetzt wurden die Zölle gegen Mexiko und Kanada wieder ausgesetzt. Und daher die Frage, geht die Bundesregierung jetzt davon aus, dass die US-Regierung mit ihren ganzen Zolldrohungen auch gegen Europa nur, ich sag mal, blufft?
Ich glaube, da lohnt die Spekulation darüber nicht, sondern zunächst einmal ist ja die Zollfragen eine Frage, die man an die EU-Kommission richten muss, weil die innerhalb der Europäischen Union Zollfragen, Handelsfragen EU-weit miteinander verhandelt werden und dort auch zu klären sind. Und ansonsten würde ich immer dazu raten, nicht zu viel zu spekulieren, gerade bei dieser Administration.
So, jetzt neues Thema, Herr Safelberg.
Ja, nach Mannheim, nach der furchtbaren Tat, die es da gegeben hat, also erneut in Mannheim. Vielleicht das Innenministerium, könnten Sie sagen, gibt es neue Erkenntnisse? Weil ziemlich schnell am gleichen Abend wurde gesagt, es gab kein politisches Motiv, aber vielleicht wissen Sie mehr.
Wie üblich müssen wir hier auf die Staatsanwaltschaft, die in dem Fall ermittelt, verweisen. Ich kann mich von dieser Stelle aus hier nicht zum Ermittlungsstand äußern. So, also ich kann hier dazu erstmal nichts beitragen.
Ja, also es gab Berichte, Rechercheberichte, dass der Täter wohl vielleicht Reichsbürgerhintergrund hat, dass er eine Verurteilung hat wegen Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen und Organisationen. Das müsste wahrscheinlich ziemlich schnell bekannt gewesen sein. Weshalb glauben Sie, dass man so schnell ein politisches Motiv vielleicht ausgeschlossen hat?
Also ich will mich zum Ermittlungsstand nicht äußern, ich kann es auch nicht. Ich will darauf hinweisen, dass es am Mittwoch eine sehr ausführliche Pressemitteilung, eine gemeinsame der Staatsanwaltschaft Mannheim und des LKA in Baden-Württemberg gab. Und die haben sich in dem Zusammenhang sehr ausführlich geäußert. Ich kann es von dieser Stelle aus nicht.
Trotzdem gibt es Fragen. Frau Jeckel.
Sie sagen zwar richtig, dass jetzt erstmal die Mannheimer Staatsanwaltschaft verantwortlich ist, aber nach Aschaffenburg hat Nancy Faeser auch Forderungen gestellt an die bayerische Ermittlungsbehörden. Sie sollten die Sache umfänglich aufklären. Gibt es eine solche Forderung jetzt von Frau Faeser?
Die Ermittlungen werden zeigen, welche Schlussfolgerungen gegebenenfalls auch aus dieser Tat zu ziehen sind. Grundsätzlich kann ich sagen, dass wir in der Innenministerkonferenz mit Blick auf psychisch auffällige Personen, von denen eine erhebliche Fremdgefährdung ausgehen könnte, intensiv an präziseren Kriterien und Handlungskonzepten, um die Gefährlichkeit von Personen zu bewerten und die Informationen zwischen den Behörden bestmöglich auszutauschen, arbeiten. Wenn sich verschiedene Behörden mit einer Person beschäftigen, sollte es beispielsweise Fallkonferenzen aller beteiligten Behörden geben. Dort müssen alle Informationen zusammengetragen werden, um die Gefährlichkeit einer Person und die Interventionsmöglichkeiten so präzise wie möglich zu prüfen. Aber dies gilt unabhängig vom aktuellen Fall, zu dem erst die weiteren Ermittlungen abzuwarten sind.
Was Sie jetzt nicht genannt haben, ist die Gefahr, die durch Rechtsextreme ausgeht. Also wir wissen ja inzwischen, dass der Tatverdächtige 2018 Teil eines rechtsextremen Netzwerks war. Jetzt ist natürlich immer noch nicht klar, was das genaue Motiv war, ob es da vor allem um seine psychische Erkrankung ging oder ob das auch eben das politische Motiv hatte. Aber warum haben Sie das jetzt gar nicht genannt als Sache, für die Sie sich einsetzen?
Das Teil der Ermittlungen, dazu hat sich die Staatsanwaltschaft geäußert und wir können uns zu den laufenden Ermittlungen wie üblich nicht äußern.
Gibt zwei, drei Themen. Herr Jessen hatte sich, glaube ich, gemeldet. Herr Krämer, Herr Hönig.
Meine Frage geht ans BMI, ein Thema aufgreifend, das wir in der vergangenen REC-PK behandelt hatten, Äußerungen des Antisemitismusbeauftragten Felix Klein. Sie hatten damals gesagt, die habe er sozusagen ja unabhängig machen können. Was nicht zur Sprache kam, das möchte ich jetzt aufrufen. Herr Dr. Klein ist ja nach wie vor Beamter, wenn ich das richtig sehe. Er unterliegt also dem Beamtenrecht. Inwiefern haben seine Äußerungen oder sind seine Äußerungen im Einklang mit dem Mäßigungsgebot des Beamtenrechts, glaube Paragraph 60.2 ist das?
Ja, wie Sie richtig dargestellt haben, haben wir länger über das Thema gesprochen und meinen Ausführungen vom Mittwoch habe ich da auch nichts hinzuzufügen.
Das ist aber doch gar keine Antwort. Meine Frage war, sind Ihrer Auffassung nach die Äußerungen von Herrn Klein, in denen er sich ja positiv zu mindestens zeitweiligen Zwangsumsiedlungen von Palästinensern geäußert hat, was im Widerspruch zur Rechtsauffassung der Bundesregierung steht, sind die mit dem Mäßigungsgebot des Beamtenrechts im Einklang? Wurde das geprüft?
Ich habe darauf hingewiesen, dass er sich als unabhängiger Beauftragter geäußert hat und dass er nicht für die Bundesregierung gesprochen hat, sondern seine persönliche Auffassung wiedergegeben hat. Und ich glaube, damit ist auch das Wesentliche gesagt. Eine inhaltliche Bewertung habe ich nicht vorgenommen.
Wir haben jetzt Projekte zu dem Thema. Dann hat sich Herr Jessen nochmal gemeldet. Was wie üblich. So, jetzt.
Der Kollege Jessen hat es ja schon gesagt, wir haben gestern vor allem darüber gesprochen, ob Herr Klein als Antisemitismusbeauftragter noch tragbar ist. Aber er ist auch Ministerialdirigent im BMI, das heißt, er ist verbeamtet und als Staatsdiener eben auch der Verfassungstreue zum Beispiel verpflichtet. Ich habe mich da nochmal schlau gemacht, selbst Beamte, die außerhalb des Dienstes durch Verhaltensweisen auffallen, die nicht im Einklang mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, begehen eine Pflichtverletzung, die disziplinarrechtliche Konsequenzen haben kann. Warum hat das BMI nach diesen Aussagen, die eindeutig einen Bruch des internationalen Rechts billigen, keine Disziplinarmaßnahmen eingeleitet?
Das ist jetzt die dritte Frage zu dem Thema. Ich habe jetzt mehrfach darauf hingewiesen, dass wir uns geäußert haben, wie wir uns geäußert haben. Und dabei würde ich es gerne belassen.
Sie haben sich zu einer anderen Frage geäußert. Sie haben sich zu der Frage geäußert, wie er sich als unabhängiger Antisemitismusbeauftragter äußern kann. Hier geht es aber um die Frage, wie er sich als Beamter, also Staatsdiener, äußern darf und warum es da keine disziplinarrechtlichen Schritte gibt.
Ich habe Ihre Frage verstanden, aber ich habe, wie gesagt, meinen Äußerungen nichts hinzuzufügen.
Herr Jessen. Herr Atta, Entschuldigung, da muss ich als Journalist mein Unverständnis äußern. Sie haben die klare und einfach zu beantwortende Frage, ob überprüft wurde, ob Herr Klein, der ein Beamter ist, der Bundesbeamter ist, in seinen Äußerungen die Mäßigungspflicht des Beamtenrechts, die für ihn gilt, eingehalten hat oder nicht. Die haben Sie einfach nicht beantwortet. Sie können nicht sagen, ich habe alles gesagt, weil Sie zu einer anderen Frage sich verhalten haben. Ich bitte doch sehr um eine Antwort auf diese konkrete Frage, die mit einem konkreten Sachverhalt, dem Beamtenstatus von Herrn Klein, sich befasst.
Also ich bin der Meinung, dass wir uns dazu geäußert haben, eine etwaige Prüfung wäre eine Personalangelegenheit. Und zu Personalangelegenheiten äußern wir uns grundsätzlich nicht. Und einzelne Aussagen werden wir jetzt auch nicht bewerten.
Dann wechseln wir damit das Thema. Es gibt andere Themenanmeldungen. Herr Krämer hatte eins.
Ich hätte noch zwei Themen. Ich fange mal ein mit einem an fürs Finanzministerium. Das Finanzpaket, in der Formulierungshilfe heißt es, dass der Infrastrukturfonds bis zu 500 Milliarden die Verschuldung um 12 Punkte nach oben treiben könnte, also von 64% auf 76% des BIP. Meine Frage ist, was da nicht drin steht, ist, wie das Gesamtpaket, also inklusive der Grundgesetzänderung, Schuldenbremse, Öffnung für die Länder und auch dann die Verteidigungsfinanzierung oberhalb von 1%, was das Gesamtpaket, also diese drei Grundgesetzänderungen für die Gesamtverschuldung Deutschlands bedeutet in den nächsten Jahren?
Ja, ich kann mich dazu gerne äußern. Wir hatten uns ja auch am Mittwoch dazu schon eingelassen zu Detailfragen und der ja konkreten Ausgestaltung. Da würde ich Sie allerdings auf die Fraktionen verweisen, weil es ja eine Fraktionsinitiative ist und deswegen.
Aber die sind ja auf die Expertise des Finanzministeriums angewiesen.
Es ist richtig, dass das BMF, das hatte ja Herr Hebestreit auch schon ausgeführt, oder die gesamte Bundesregierung ja als Dienstleister natürlich unterstützt. Aber wie gesagt, es ist und bleibt eine Fraktionsinitiative. Okay. Deswegen würde ich Sie darauf verweisen.
Kann ich mein anderes Thema noch gleich loswerden?
Machen wir das so, ja. Ich glaube, so viele Fragen haben wir jetzt nicht noch. Bitte.
Dann eine Frage noch an Herrn Hebestreit und Herrn Fischer gegebenenfalls auch. Wie die Bundesregierung, das Auswärtige Amt, die Pläne der Arabischen Liga bewertet für den Gazastreifen?
Ja, die Bundesregierung begrüßt den Plan zum Wiederaufbau des Gazastreifens, den die Arabische Liga vorgelegt hat. Er ist maßgeblich durch Ägypten vorbereitet worden. Der Plan enthält viele gute Elemente, auf die man aufbauen kann. Und die konstruktive Diskussion über diesen Plan sollten jetzt beginnen. Dabei ist der Bundesregierung von zentraler Bedeutung, dass von Gaza keine Bedrohung mehr für Israel ausgehen kann. Die Bundesregierung ist sich mit den G7-Partnern einig, dass es in Zukunft weder zu einer militärischen Neuaufstellung noch zu einer Regierungsbeteiligung der Hamas kommen darf. Das ist so unsere Einschätzung dazu. Herr
Fischer. Ich kann das nur ergänzen. In der Tat, wir begrüßen die arabische Initiative für einen Plan zum Wiederaufbau des Gazastreifens und sehen uns damit ja auch im Einklang mit unseren Partnern in der Europäischen Union. Frankreich hat sich ja zum Beispiel ähnlich eingelassen. Und wir werden das jetzt zum Anlass nehmen, uns in den nächsten Tagen und Wochen eng über die Details mit den westlichen und arabischen Partnern auszutauschen und es ist tatsächlich ein wichtiges Signal, das von den arabischen Staaten ausgegangen ist und ihre Bereitschaft zeigt, sich mit einem eigenen Beitrag in die nachhaltige Lösung des Konflikts einzubringen. Und der Plan liefert einen wichtigen Beitrag dazu, politische und Sicherheitsfragen im Gazastreifen als Grundlage für einen nachhaltigen Frieden zu beantworten und ist auch aus unserer Sicht richtig, hierbei auf die palästinensische Autonomiebehörde als zentralen Akteur zu setzen. Und der Plan unterstützt, das wissen Sie auch, das langfristige Ziel der Zwei-Staaten-Lösung und dafür perspektivisch auch eine Wiederaufnahme direkter Verhandlungen zwischen der israelischen und palästinensischen Seite. Und auch das begrüßen wir. Und zentral ist aber jetzt, dass ein dauerhafter Waffenstillstand, wie er in der Phase 2 des Geiselabkommens vorgesehen ist, zusammen mit dem humanitären Zugang nach Gaza jetzt vereinbart wird und dann sozusagen eine unverzichtbare Grundlage für den Wiederaufbau von Gaza bilden kann, um den es ja geht. Und deshalb fordern wir alle Seiten dazu auf, alles daran zu setzen, die Verhandlungen für einen Übergang in die nächste Phase der Waffenruhe erfolgreich zum Abschluss zu bringen.
Herr Jessen.
Herr Fischer, aus gegebenem Anlass gilt nach wie vor die Auffassung der Bundesregierung, dass eine zwangsweise Umsiedlung auch temporär von Palästinensern während der Wiederaufbauphase völkerrechtswidrig sei?
Zwangsumsiedlung und Vertreibung sind immer völkerrechtswidrig.
Danke.
Weitere Themen. Herr Hönig hatte eines angemeldet. Herr Fechten hat noch eins. Moment, Mikrofon kriegen Sie auch noch, bitte.
Ja, eine Frage ans BMF, Frau Hartmann. Seit der Ankündigung dieses riesigen Finanzpakets sind die Renditen der Bundesanleihen erheblich gestiegen. Das sorgt für Beunruhigung an den Finanzmärkten bei Ökonomen. Wie sieht das BMF das und welche Folgen könnte das haben aus Ihrer Sicht?
Auch zu den Finanzmärkten hatten wir uns am Mittwoch schon geäußert und darüber hinaus habe ich nichts hinzuzufügen.
Dann Herr Fechtner.
Ja, ich hatte noch eine Frage zum Stellenabbau bei der Post. Wie steht der Bund als Großaktionär dazu?
Wer antwortet darauf?
BMF.
BMWK.
BMWK, ja, ja. Genau, wir haben die Meldungen der DHL Group, der Deutschen Post, verfolgt und kommentieren diese aber nicht. Es handelt sich um eine unternehmerische Entscheidung. Wichtig ist und bleibt der verantwortungsvolle Umgang des Konzerns mit den Beschäftigten und der Konzern hat dazu öffentlich mitgeteilt, dass die Stellen im Rahmen der natürlichen Fluktuation abgebaut werden sollen und zu betriebsbedingten Kündigungen soll es nicht kommen und wir erwarten, dass bezüglich der nächsten Schritte ein enger Austausch mit den Sozialpartnern dazu auch stattfindet.
Also das heißt, der Bund wird sich nicht einmischen oder intervenieren?
Dem habe ich nichts hinzuzufügen und es ist Sache des Unternehmens, unternehmerische Entscheidung und der Austausch mit den Sozialpartnern, auf den habe ich hingewiesen, aber darüber hinaus habe ich nichts hinzuzufügen.
Gibt es weitere Fragen? Bitte. Moment.
Jetzt das. Genau. Das Deutsche Rote Kreuz hatte darauf hingewiesen, dass es Bedarf im Wert von 20 Milliarden Euro sieht, um Gesundheitsversorgung und Bevölkerungsschutz quasi resilienter gemacht, auch mit Blick auf eine mögliche Kriegssituation hin. Daher meine Frage an BMG und ich glaube BMI. In welchen Bereichen sieht man denn Handlungsbedarf an dieser Stelle? Es ist auch BMI, oder? Also Bevölkerungsschutz?
Genau, ich kann dazu sagen, dass sich die Ministerin im Laufe der Woche geäußert hat und es begrüßt hat, dass in dem vorgesehenen Paket auch der Zivil- und Bevölkerungsschutz mit inbegriffen ist. Und darüber hinaus kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nichts Detaillierteres sagen.
Noch andere Äußerungen dazu? Sie schauen.
Fürs BMG kann ich sagen, dass langfristig ja an einem Gesundheitssicherstellungsgesetz gearbeitet wird und dass eben das Gesundheitswesen krisenfest machen soll. Und alles Weitere ist jetzt den Koalitionsgesprächen überlassen.
Gut. Dann bitte noch
eine. Ich habe eine Frage an Herrn Fischer. Das State Department erwägte die Schließung von kleinen Konsularen in Deutschland auch, zum Beispiel Leipzig oder Düsseldorf. Haben Sie Kenntnis oder können Sie das bestätigen oder nicht?
Ich habe Kenntnis von Medienberichten, aber keine direkten Kenntnisse. Ich glaube, auf amerikanischer Seite werden sozusagen die Pläne noch ausgearbeitet. Was ich sagen kann, ist, dass uns die transatlantischen Beziehungen wichtig sind und die natürlich auch von den Diplomatinnen und Diplomaten, die in dem jeweiligen Gastland präsent sind, getragen werden.
Dankeschön. Ich sehe jetzt doch, Frau Gerhäuser hat eine Frage.
Ja, ich habe noch eine Frage an Herrn Fischer tatsächlich auch. Und zwar ist es ja jetzt so, dass die US-Regierung auch das Sicherheitsbündnis mit Japan in Frage gestellt hat. Also das Verteidigungsabkommen, was es gäbe, sei unfair. So der Tenor. Was ist Ihre Einschätzung dazu? Wie steht Deutschland, das ja auch Japan als engen Partner hat, zu dieser Einlassung?
Ich kenne die amerikanischen Äußerungen nicht, von daher kann ich sie auch nicht bewerten. Aber klar ist, Japan ist ein enge Wertepartner unseres Landes und in den G7 arbeiten wir gemeinsam mit den USA eng und intensiv zusammen.
Keine weiteren Fragen erlaubt. Doch, Herr Jess, Herr Jessen hat noch eine.
Ja, ich hoffe, ich war nicht unaufmerksam. Es geht um die nicht mehr geteilten Geheimdienstinformationen der USA in Bezug auf die Ukraine. Kann jemand Auskunft geben darüber, bis zu welchem Prozentsatz oder auch nicht die kompensiert werden können durch andere oder Informationen aus anderen Quellen, europäischen oder außereuropäischen?
Herr Jessen, das wird Sie jetzt nicht wahnsinnig überraschen, dass wir zu Geheimdienstinformationen und möglichen Ausgleichen hier gar nichts mitteilen können. Gegebenenfalls könnten Sie bei der ukrainischen Seite mal nachfragen, ob die das teilen möchten. Auch da wäre ich allerdings zurückhaltend in meinen Erwartungen.
Ja, das überrascht mich in der Tat nicht. Es wird Sie aber auch nicht überraschen, dass ich dennoch versuche, rauszufinden, ob in irgendeiner Weise dieser objektive Verlust, der es ja ist, im Hinblick auf Daten, die auch für die Kriegsführung wichtig sind, ob die Hoffnung besteht, die mit nicht-amerikanischen Mitteln in irgendeiner Weise kompensieren zu können. Eine Einschätzung da würde, glaube ich, nicht Geheimdienstvorschriften verletzen.
Doch.
Aha.
Gibt es weitere Fragen? Frau Jäckel.
Ich will doch noch mal auf das Thema von vorhin zurückkommen, aber habe eine Frage an Herrn Hebestreit.
Heute dran der Telefon.
Jetzt mit Musik, die BPK.
Das ist ja Freitag.
Ich möchte kurz noch mal zusammenfassen. Eine Beamtin im BMAS verliert aufgrund von Äußerungen in ihrem privaten Social-Media-Account den Beamtenstatus. Äußerungen, die mit der Rechtsauffassung anerkannter Völkerrechtler übereinstimmen. Ein anderer Beamter im BMI gibt in seiner Funktion als Beauftragter der Bundesregierung ein Interview, in dem er Maßnahmen billigt, die offensichtlich einen Bruch des internationalen Rechts darstellen, wie Herr Fischer ja gerade eben auch noch mal gesagt hat. In seinem Fall gibt es nicht einmal eine Prüfung, geschweige denn eine irgendwelche disziplinarrechtlichen Maßnahmen. Setzt der Bund Recht und Gesetz nicht für alle gleich um?
Frau Jäckel, wir haben das ja jetzt hier hinreichend zwei Regierungspressekonferenzen auseinanderklamüsert. Das eine sind beides Personalangelegenheiten, zu denen wir hier gar nichts sagen dürfen. Der einzige Hinweis, den ich vielleicht als Erfahrungsjurist hingeben darf, ist, das eine ist das Zurückhaltungsgebot, was für jeden Beamten gilt, in seinem Privaten, das ist vielleicht das Entscheidende an dieser Stelle, auch wenn er sich privat äußert, während der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung seine Meinung in einem öffentlichen Interview, und wenn Sie es genau lesen, bin ich mir nicht sicher, ob das, was Sie an völkerrechtlichen Erweiterungen daraus schließen, ob das immer gerechtfertigt ist. Aber das hat er öffentlich gemacht in seiner Funktion. Und wenn wir jeden Beauftragten, der einem Beamtenverhältnis unterliegt, einerseits ein Beauftragtenamt geben und andererseits den großen Bedingungen, die das Beamtenrecht, dem ich im Übrigen auch unterliege, was das Zurückhaltungsgebot ist, anerkannt, wenn wir das voraussetzen würden, dass sie sich ständig ausschließlich so verhalten würden, dass sie nichts Kontroverses sagen, unabhängig davon, und das haben wir ja an dieser Stelle vorgestern gemacht, dass wir deutlich gemacht haben, dass die Äußerung von Herrn Klein nicht die Position der Bundesregierung ist und dass wir da eine andere Position haben, dann wird es irgendwann ein bisschen problematisch. Und deswegen ist es, glaube ich, so, dass sich da Einzelfälle, und deswegen ist es richtig, solche Personalangelegenheiten nicht öffentlich zu verhandeln. Da geht es auch um den Schutz der Betroffenen einerseits und zum anderen, dass es dafür Zuständigkeiten gibt, die nicht der Regierungssprecher oder der Sprecher des Bundesministeriums des Inneren übernehmen kann, sondern dafür gibt es zuständige Stellen und die müssen dann entscheiden jeweils, ob sie eine Verletzung sehen oder nicht und wie sie damit agieren.
Vorgestern hieß es noch, er hätte, das wäre seine private Meinung. Jetzt heißt es, er hat also doch als Beauftragter der Bundesregierung.
Nein, ich habe gesagt, er hat ein Interview als Beauftragter der Bundesregierung gegeben.
Ja, das hatten Sie vorgestern noch anders dargestellt.
Ich habe das nie anders dargestellt, Herr Atta auch nicht. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass keine Zeitung der Welt mit einem einfachen Beamten ein Interview führt, sondern er ist befragt worden und hat dort eine im Rahmen dieses breiten Interviews eine Meinung wiedergegeben, die oder dargelegt, die nicht Meinung dieser Bundesregierung ist. Und damit ist es, weil er der unabhängige Beauftragte der Bundesregierung ist, dann seine Privatmeinung.
Ich würde gerne noch ganz kurz ergänzen, weil in Ihrer ersten Frage war eine sozusagen Behauptung, die Sie sozusagen noch einmal gegenchecken müssten, wenn Sie das Interview des Kollegen aus dem BMI lesen. Also ich weiß, ich verliere jetzt ein paar Brownie-Punkte hier, aber ich glaube, ich habe auf die Frage nach Vertreibung und Zwangsumsiedlung geantwortet. Ich glaube, wenn ich das Interview, ich habe es jetzt nicht vorliegen, recht im Kopf habe, war das Wort Zwangsumsiedlung dort gar nicht vorgekommen. Das muss man, glaube ich, der Ehrlichkeit halber auch sagen.
Ich glaube, wir wissen, was gemeint war.
Aber wir müssen doch jetzt unterscheiden zwischen einer politisch kontroversen Position, die man kritisieren kann, die wir auch kritisiert haben in diesem Fall, von der wir uns distanziert haben, und einer beamtenrechtlichen Würdigung, die Sie jetzt hier immer wieder nahelegen. Und da würde ich doch auf diese Differenzierung Wert legen wollen.
Jetzt gibt es dazu noch zwei Nachfragen von der Kollegin rechts, Herr Niersen.
Eine Verständnisfrage nur, und zwar, Sie sprechen immer, Herr Hebestreit und auch Herr Atta hatten gesagt, der unabhängige Antisemitismusbeauftragte. Nun, im Namen ist es ja so nicht drin. Also es gibt ja unabhängige Missbrauch zum Beispiel Beauftragte. Bei Antisemitismus ist es nicht, spielt das irgendeine Rolle, sage ich jetzt mal, für die ganze Debatte?
Also außer, dass Sie völlig recht haben, und ich meine mich zu erinnern, nie von Unabhängigen, sondern vom Antisemitismusbeauftragten gesprochen zu haben. Aber sollte das unabhängig davor gerutscht sein, ist das falsch. Es gibt unabhängige, einige wenige unabhängige Beauftragte der Bundesregierung, und es gibt viele, die nicht unabhängig sind in dem Falle, aber das hat eher mit der Ausgestaltung der Position zu tun. Die dürfen sich alle äußern und die dürfen dann auch Kritik für ihre Äußerungen empfangen.
Herr Jessen. Herr Hebestreit, da erscheint doch das Konstrukt eines Bermuda-Dreiecks von Verantwortung oder Verantwortungslosigkeit. Auf der einen Seite hat Herr Klein das Interview gegeben als Beauftragter. Dann wurde aber gesagt, das, was er da gesagt hat, hat er, das war seine Privatmeinung im Hinblick auf die faktisch dann eben doch Zwangsumsiedlung. Das war Privatmeinung. Als Beamter könne er dafür aber eigentlich nicht herangezogen werden, weil er das Interview ja als Beauftragter gegeben hat. So, das heißt, weder in der einen noch in der anderen Dimension wäre Herr Klein verantwortlich für den Inhalt dessen, was er da gesagt hat. Meine simple Frage ist, gilt das Beamtenrecht unverändert auch mit seinem Mäßigungsgebot für Herrn Dr. Klein?
Das Beamtenrecht gilt immer. Allerdings hatte ich die Hoffnung, der Kollegin eben auseinanderklamüsert zu haben, dass in dem Moment, wo ein Beauftragter der Bundesregierung eine Position in einem Interview, das er als Beauftragter der Bundesregierung führt, eine Position bezieht, die nicht die Position der Bundesregierung ist, dann muss man es ja labeln, was es denn dann für eine Position ist. In dem Moment ist es die Privatmeinung von Herrn Klein. Der Unterschied, dass wir sind in Personalfragen, oder ist der eine Teil, dass ich mich in einem öffentlichen Interview in eine Meinung, die sein Feld betrifft, das andere, und den kenne ich nur aus der Papierlage, aus der veröffentlichten Meinung, war, dass jemand sehr agiert hat, und da gilt dann das Mäßigungsverbot, wenn ich mich politisch engagiere und eine Position vertrete, die dem Beamtenrecht widerstrebt. Aber das sind Dinge, die ich jetzt nur wiedergebe. Da müssten Sie jeweils nachrecherchieren bei den jeweiligen zuständigen Stellen, wie man das beurteilt. Und da gibt es klare Regeln dafür. Ich wundere mich ehrlicherweise mehr und mehr, dass ich jetzt hier seit 20 Minuten der versammelten Hauptstadtpresse gegenüber sitze und die ganze Zeit eine Disziplinarmaßnahme nahelegen für Herrn Klein, den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, der eine Meinung wiedergegeben hat, von der die Bundesregierung sich distanziert hat, aber über die man ja in einem öffentlichen Diskurs sich vielleicht austauschen können müsste. Ich wundere mich, aber ich nehme es zu meinen inneren Akten.
So, Herr Jessen darf nochmal
nachlegen. Ja. Hintergrund dieser auch wiederholten Fragen ist doch aber, dass die Position, zu der Herr Klein sich inhaltlich positiv geäußert hat, nicht etwa, und da hat er einen Vergleich gewählt, der eigenartig ist, dass er sagte, wenn Sie Ihre Wohnung renovieren, dann wohnen Sie während der Zeit auch nicht da, sondern ziehen woanders hin. Exakt dieser Fall ist ja gar nicht Inhalt des Trumpschen Vorschlags gewesen, sondern es handelte sich dabei um eine zwangsweise, zeitweise Umsiedlung. So, deswegen die Fragen und deswegen nochmal, dieser von Herrn Klein als Privatperson getätigte Aussage unterliegt aber gegebenenfalls einer Prüfung, ob das mit dem Mäßigungsgebot im Einklang steht, richtig?
Ich habe mich dazu, glaube ich, jetzt umfassend geäußert.
Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
Deswegen gibt es noch eine Frage.
Ja, ich würde da gerne noch mal einhaken. Es ist ja so, dass Herr Klein durchaus politischer Beamter ist und als solches unterliegt er der Verpflichtung, dass seine Äußerungen, die er tätigt in seiner Funktion, grundsätzlich mit den Zielen der Bundesregierung übereinstimmen müssen. Das sieht Paragraph 30 des Beamtenstatusgesetzes vor. Ja? Jetzt ist es nicht so, wie Sie ja selber gesagt haben, dass seine Äußerungen in diesem genannten Interview mit den Zielen der Bundesregierung übereinstimmen. Da besteht ja eine gewisse Differenz, das ist ja klar. Insofern ist natürlich die Frage da, inwiefern das Konsequenzen nach sich zieht, die nach dem Beamtenstatusgesetz möglich sind. Zum Beispiel Versetzung in den einstweiligen Ruhestand.
Wenn Sie das nahelegen wollen, ist das Ihr gutes Recht. Wir haben uns hier ja sehr umfassend dazu geäußert und viel mehr als dieses, was wir getan haben, was schon wahrscheinlich schon viel zu umfassend gewesen ist, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Ich habe ja mal den ganz grundsätzlichen Punkt hineingebracht, wie wir da miteinander umgehen wollen in der politischen Diskussion. Aber das kann man auch unterschiedlich beurteilen.
Damit sind wir jetzt, glaube ich, am Ende dieser Regierungspressekonferenz. Aber wenn Sie gestatten, erlauben Sie mir noch eine persönliche Bemerkung zum Schluss, weil das jedenfalls nach meinem Ermessen das letzte Mal sein wird, dass ich an dieser Stelle die Regierungspressekonferenzen leiten darf. Ich werde am Montag bei der Mitgliederversammlung der Bundespressekonferenz nach tatsächlich 12 Jahren nicht nochmal antreten in den Vorstand und dann wird jemand anders an diese Stelle nachrücken. Der Hintergrund ist, dass ich die Vorfreude habe, am Ende des Jahres als Korrespondent meines Senders des Deutschlandfunks nach Paris wechseln zu dürfen. Bis dahin bin ich noch da, aber ich wollte die Gelegenheit nutzen, zum einen zu sagen, dass das jetzt heute wirklich sprichwörtlich bis zur letzten Minute erkenntnisreich und interessant war, hier zu sitzen, das zu verfolgen. Ich werde das dann von der anderen Seite natürlich auch tun. Es war eine Ehre. Ich kann mich bei den Mitgliedern der Bundespressekonferenz, die ich jetzt hier auch noch mal erinnere und einlade zur Mitgliederversammlung am Montag, da werde ich mich bei denen noch mal bedanken können. Aber ich will es jetzt noch mal in zwei Richtungen tun, nämlich zum einen der Dank an die Mitglieder des Vereins der Auslandspresse, die am Montag nicht dabei sind. Und ich fand deren Teilnahme auch heute wieder, Herr Safelberg ist schon wieder weg, auch immer ganz besonders interessant, erkenntnisreich, manchmal auch belebend, da diese anderen Perspektiven hier zu haben. Das ist ein Gewinn, dass Sie mit dabei sind, sich mit Ihren Fragen beteiligen. Und der zweite Dank geht an Sie, an die Regierungssprecher und an die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Denn ich finde, der Dank ist deswegen angezeigt, weil das ja keine Verpflichtung ist, hierher zu kommen. Also wir haben ja oft ausländische Besuchergruppen danach da. Und wenn man denen erklärt, wie das hier seit, ich glaube, um die 70 Jahren funktioniert, dann fragen die vollkommen erstaunt nach, wie die müssen nicht kommen. Die kommen freiwillig. Und ich sage dann immer, also ob jeder Einzelne, wie freiwillig das in jedem Einzelfall dann genau ist, weiß ich nicht. Aber es ist
denen nie verraten,
ja,
dass also sie das freiwillig machen.
Ja, ihr könnt das jetzt noch einbringen in die Sondierungsgespräche. Man kann es im Grundgesetz verankern, dass die Regierung kommen muss. Aber es ist eben, es steht nicht im Grundgesetz. Es steht in keinem Gesetz und als im Gegensatz zum Regierungssprecher studierter Jurist ist das für mich immer so ein Beispiel dafür, dass die Verfassung eines Landes eben nicht nur von geschriebenen Regeln lebt, sondern auch von ungeschriebenen. Und insofern finde ich, ist diese Bundespressekonferenz mit dem gemeinsamen Ringen darum, hier einen an der Sache orientierten und vom gegenseitigen Respekt in unterschiedlichen Rollen lebenden Diskurs zu führen, ist die Teil einer wirklich erhaltenswerten und gerade in diesen Zeiten wichtigen Verfassungskultur dieses Landes. Also insofern vielen Dank, geben Sie es auch weiter Ihren Kolleginnen und Kollegen. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Danke und wir sehen uns. Schön, dass Sie diesen Jahr wieder.